Wir versuchen immer, so gut wie möglich einen Konsens zu finden. Das geht nicht immer, weil es halt einfach auch in der Natur der Sache liegt.
Einfach jetzt einen Mitgründer suchen und einfach mal let's go, ohne den Menschen wirklich zu kennen, schwierig. Jetzt hat man wirklich Gesellschafter mit an Bord, die extern sind und die natürlich auch Stimmrecht haben.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, mittlerweile bei der 24. Folge. Mein Name ist Carmine Siena und weil es immer so schwierig auszusprechen ist, nennen mich die meisten einfach Mino. Und mir gegenüber sitzt wieder meine mir so bezaubernd anlächelnde beste Freundin, ja, und Co-Hostin, Co-Founderin auch noch und VfB Stuttgart-Fan, Paula Vorbeck. Paula, wie geht's dir denn heute?
Ja, ich bin ziemlich hyped. Wir haben ja heute Aufnahme am Samstagmorgen und heute Abend das Topspiel der Fußball-Bundesliga ist VfB Stuttgart gegen FC Bayern München und ich bin natürlich im Stadion bei minus 30 Grad, aber ich muss mir die 18-0-Klatsche natürlich angucken.
Ja, meinst du, so hoch?
Ja, für Bayern natürlich, also wir fegen die kurz weg. Da bin ich ziemlich gespannt. Ich gehe mit ein paar Freunden, das wird sicher lustig. Mhm. Mal sehen, ob wir uns schlagen können. Solche Spiele, Flutlicht, Underdog, keiner setzt irgendein Penny auf dich. Ja. Sowas kannst du gut gewinnen. Das ist wie so ein Pokal. Deswegen, absolut. Ich bin guter Dinge. Ja. Auf jeden Fall. Aber kurz bevor wir starten, wie fühlt es sich denn an, die letzte Folge vor dem 30. Lebensjahr aufzunehmen? Fühlst du noch diese junge Energie oder denkst du dir, ach, oh, in 2 Wochen muss ich dann seriös werden, hey. Also die nächste Folge muss dann schon was reißen.
Ja, hoffen wir mal, dass ich mich überhaupt danach doch noch dran erinnern kann, dass wir sowas haben. Weil du weißt ja, mit dem Alltag kommt halt auch die, nicht nur Inkontinenz, sondern auch die
Impotenz,
sondern eben auch natürlich die Vergesslichkeit. Und ja, mal sehen. Aber ach, du weißt ja, bei uns als Männer ist das ja eigentlich nicht so schlimm, diese 30er-Hürde. Sind ja eigentlich immer die Mädels, sag ich mal, die da ein bisschen mehr Panik vorhaben. Aber noch geht's mir gut. Ich freue mich auch super, also mega auf nächste Woche, auf die Geburtstagsfeier. Mhm. Und bin mal gespannt, ob ich dann wirklich sagen kann danach, boah, man fühlt sich anders.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich freue mich auch sehr auf die Party und ich glaube, na klar, wird alles so weitergehen wie bisher, aber ich finde schon, ist so ein Meilenstein erreicht. 30 ist schon so, na gut, wo soll's hingehen im Leben, ne?
Absolut, absolut. Deswegen wird's ja auch mal ein kleines bisschen größer gefeiert und dann, hat man auch mal was, worauf man sich drauf freuen kann, ne?
Ja, und man muss ja auch zugeben, also was du schon alles getan hast und machst in deinem Leben, da kann man auch mal 30 werden. Jetzt momentan im Aufbau eines Unternehmens. Apropos, ich würde sagen, wir starten rein und erzählen euch mal, was in den letzten 2 Wochen so los war, oder?
Absolut.
Was ist das heutige Thema?
Es war ja schon turbulente 2 Wochen, würde ich mal sagen, mit vielen Ereignissen. Wir haben spannende Partnerschaften wieder schließen können, haben uns mehr vernetzen können in diesem AdTech-Markt, diese Bubble, die wir ja hier haben, sowohl national als auch international. Aber jetzt eine Frage an dich. Wie sehr haben Evelyn und ich dich an den Rand des Wahnsinns getrieben in den letzten 2 Wochen? Wie oft?
Du meinst, unabhängig von wie sehr ich mich sonst immer an den Rand der Verzweiflung
bringe? Genau.
Doch, eigentlich wie immer gleich. Es ist so ein konstantes Nervenversagen.
Ja, ich kann mich an ein Meeting erinnern, da haben wir dich angerufen. Da war sie hier, sie war jetzt ein paar Tage hier, da haben wir hier zusammengearbeitet. Und du weißt, wenn wir zusammen sind, dann sprechen wir 24 Stunden über nichts anderes als über die Arbeit. Wir sind ja anders als andere Mädels, jetzt über Jungs reden, keine Ahnung. Wir reden nur über die Arbeit. Und ja, es ist halt witzig, weil wir dann irgendwie dann uns nachts immer Dinge zusammenspinnen im Kopf und die dann morgens direkt loswerden müssen. Und da war ja dann schon auch so in deinem Blick zu sehen, so, oh, Leute, jetzt schon wieder alles anders, schon wieder Strategiewechsel. Und ich kann dich da total verstehen. Ich glaube, mich wird das auch total nerven. Aber andererseits fand ich auch dieses Mal tatsächlich die Vorschläge wirklich gut.
Ausnahmsweise meinst du?
Ausnahmsweise mal war das echt richtig gut und ausgeklügelt und richtig gutes Konzept. Ja. Haben uns dann schlussendlich nach 2 Stunden Diskussion doch dagegen entschieden und sind jetzt auch alle happy mit der Entscheidung.
Ja,
ja, sowas gibt es natürlich,
ja,
kommt im besten Unternehmen vor. Aber da wollte ich dich erstmal fragen, wie war dein Blutdruck in den letzten 14 Tagen?
Nein, ich muss ja sagen, das war wieder dieses typische 5-Minuten-Meeting. Das ist ja so ein Running Gag bei uns. So, ja, lass mal schnell ein 5-Minuten-Meeting machen. Das ist schnell durchgesprochen und dann sind es irgendwie 1,5 Stunden oder diesmal halt 2 Stunden. Ja, es hat natürlich alles immer seine Berechtigung. Hast ja natürlich recht. Ne? Mir war klar in dem Moment, in dem letzte Woche Evelyn gesagt hat, dass sie dich für ein paar Tage besuchen kommt, habe ich mir schon gedacht so, okay, nächste Woche haben wir ein paar längere Meetings, weil ich kenne euch ja oder wir, wenn wir zusammen sind, ist das ja, also wenn wir alle 3 zusammen sind, ist das ja genauso auch. Ja. Ich habe mich schon darauf eingestellt. Mir war nicht unbedingt klar, dass es wieder direkt um einen kompletten Strategiewechsel geht, aber ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich wieder ein paar Meetings habe. Und klar, also ich meine, man muss natürlich so Sachen aussprechen, man muss so Sachen durchdiskutieren, das gehört mit dazu, einfach weil es natürlich immer auch mal wieder so Situationen gibt, wo einem von uns dreien oder mehreren von uns dreien dann irgendwie durch den Kopf geht, irgendwas läuft gerade nicht so, wie man es gerne hätte. Das ist bei manchen mehr als bei anderen, das ist aber auch ganz normal, weil wir sind ja nicht alle 3 gleich, als Mensch, sind ja 3 verschiedene Menschen und wenn einem dann was auf der Leber liegt sozusagen und man dann lieber drüber diskutiert, hat man es am Ende halt dann zumindest in irgendeiner festen Entscheidung manifestiert und entweder, wir versuchen natürlich, das haben wir ja früher schon mehrmals erzählt in den Folgen, wir versuchen immer so gut wie möglich einen Konsens zu finden, das geht nicht immer, weil es halt einfach auch in der Natur der Sache liegt, aber meistens haben wir am Ende ja dann doch irgendwie das so entschieden, wie jetzt diesmal auch mit einer Kompromisslösung, ging da so ein bisschen ja drum, wie wir internationalisieren weiter, dass wir eine schöne Kompromisslösung gefunden haben, dass es nicht einfach so weitergeht, wie es gerade ist, aber auch nicht einfach alles über den Haufen geworfen wird, weil auch so Sachen natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung nach sich ziehen. Ne? Und man damit natürlich auch viel kaputt machen kann, aber natürlich auch viel dazugewinnen kann. Das ist natürlich wie immer so ein Damoklesschwert, ne? So ein Double-Edged Sword, wie man so schön sagt. Ja.
Ja, definitiv. Und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großes Learning, was wir wieder mal in den letzten 2 Wochen lernen durften, beziehungsweise das wussten wir ja vorher, aber dieses Aussprechen, was man denkt, ne? Auf einer professionellen Basis und dann halt auch mal, ja, wenn wir halt so diskutieren oder uns auch mal irgendwie gegenseitig anmachen und sagen, nee, ich denke das so und du denkst das so, dann ist das ja wirklich rein geschäftlich. Wir reden da aus Geschäftsführersicht miteinander und können 2 Minuten später über den privaten Chat oder über Instagram oder was auch immer sich lustige Videos hin und her schicken als Freunde. Ich glaube, wir haben das richtig, richtig gut im Griff, diese Trennung.
Absolut, ja.
Weil da auch überhaupt kein Nachtragen oder Sonstiges ist. Es geht halt wirklich da prinzipiell um die Sache. Und man will immer nur das Beste fürs Unternehmen, niemals seinen eigenen Kopf durchsetzen. Aber sein eigener Kopf ist das Unternehmen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Und das haben wir schon sehr gut gemacht, glaube ich.
Also,
oder machen wir ja immer wieder. Ich finde es nur lustig, einfach, dass wir schon, Evelyn und ich, die sind, die ja auch so operativ immer so ein bisschen pushen und dass sie auch so ein bisschen in die eigene Hände genommen haben und dann halt ja auch immer mal wieder so einen Anfall kriegen oder einen Aussetzer oder halt auch mal wirklich gute Ideen. Das ist ja zwischendurch auch mal drin.
Dann und wann mal.
Dann und wann. Und die wollen wir natürlich dann auch mit dir besprechen, weil wir ja nichts alleine entscheiden wollen. So. Ja. Wir wollen nicht einfach sagen, okay, wir legen jetzt die Anteile zusammen und machen das jetzt, sondern das ist eine Entscheidung, die alle 3 mittragen müssen, weil erstens musst du es bauen, technologisch umsetzen, zweitens hast du vielleicht auch nochmal einen Eindruck drin und drittens ist ja auch so, dass der Dritte, es ist ja auch manchmal so, dass ihr beide eine Idee habt oder du und ich und dann zu Evelyn gehen, dass dann der Dritte immer auch so ein bisschen mal dagegen halten kann und sagen kann, Leute, habt ihr aber das und das vielleicht bedacht, ne?
Genau.
Und das ist ja wirklich dann auch sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich auch immer gesagt, gründet mit Mitgründern.
Alleine ist
wirklich
schwierig,
hardcore. Ja. Und ich bewundere jeden, der das erfolgreich gemacht hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit einem eine tolle Partnerschaft ausgemacht mit dem Herrn Thomas Hoppe. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Schülerkarriere. Der hat mehrere Unternehmen mittlerweile am Start. Schülerkarriere macht Riesenumsätze und ist im EdTech-Markt, sage ich mal so, einer der besten oder größten Player, was so die Abiturienten angeht und so. Und ja, ist mit vielen, vielen Schulen in der Zusammenarbeit und ist international auch aktiv. Also der hat sich jetzt auch diversifiziert, hat auch verschiedene Businesses noch aufgebaut in der Energie und sowas. Also ist ein geiler Unternehmer, Und der hat das alles komplett alleine gemacht. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe. Der hat bestimmt auch seine Leute, aber da muss ich dann immer den Hut ziehen und sagen, wow, alleine solche Entscheidungen zu treffen jeden Tag ist schon nicht einfach. Ne?
Ja, absolut. Es ist ganz lustig, weil ich hatte gestern, das weißt du ja, einen Vortrag gehabt an unserer alten Hochschule. Da wurde ich gefragt von ein paar meiner ehemaligen Studis, die den Founders Club da abhalten, also quasi die Unternehmerstudentenorganisation, ob ich mal so ein bisschen erzählen kann, weil die Kickoff-Meeting hatten, wie es ist, Unternehmer zu sein, ne? Benefits, Drawbacks und wie das so, wie unsere Unternehmensgeschichte ist und so weiter. Und das war ganz spannend. Leider war ja gerade gestern Streik wieder mal hier gewesen, KVB, dass ein bisschen weniger Studis dann vor Ort waren, als eigentlich eingeplant waren, aber trotzdem ganz schön. Und da habe ich halt auch wieder erzählt, halt eben auch, wie wir uns kennengelernt haben und warum das in der Konstellation auch eigentlich doch immer super funktioniert, weil wir halt alle relativ unterschiedliche Köpfe sind mit relativ unterschiedlichen Inputs, die dann halt, wo wir uns wirklich an so die Bälle hin und her spielen können, aber gleichzeitig halt auch wirklich beste Freunde sind und das halt auch super voneinander trennen können. Wo ich aber trotzdem auch wieder dann gesagt hatte, so, das ist sehr selten der Fall. Deswegen sagt man in der Regel ja auch immer so, mach das nicht mit Freunden oder Familie, weil das halt dann wirklich zu Spannungen führen kann, weil man das dann vielleicht gegebenenfalls nicht unterscheidet mehr. Mhm. Aber in unserem Fall funktioniert es und da sind wir eigentlich auch ganz, ganz happy drüber, weil wie du sagst, ne, man hat dann vielleicht mal ein bisschen Stress berufsbezogen, sage ich mal, oder aufs Unternehmen bezogen, aber dann in der nächsten Minute kann man trotzdem auf einer persönlichen Ebene das Ganze wieder entsprechend anders angehen. Ne? Das
stimmt. Definitiv. Und also ich muss zum Beispiel auch sagen, das war damals auch der Grund, warum ich zum Beispiel dich gefragt hatte, ob du der Patenonkel von Victoria sein möchtest. Mhm. Nicht, weil wir beste Freunde sind, deswegen natürlich auch, aber weil durch dieses Unternehmen, das wir zusammen leiten, so ein krasses Vertrauen aufgebaut wurde. Ja, also es gibt ja niemanden, mit dem man so eng eigentlich ist, abgesehen von seinem Partner, wie den Geschäftskollegen. Ja? Mhm. Und wenn man dann sein eigenes Baby, sage ich mal, zusammen hat, ja, also das nicht-menschliche Baby, da muss ja ein unglaubliches Vertrauen bestehen, sonst geht sowas nicht, ja, also das funktioniert auch nicht und es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo dann der eine den anderen abzieht oder sowas und dann geht's in die Brüche, wenn das Team nicht funktioniert, geht gar nichts, ne, und das ist bei uns halt einfach sowas von safe, dass das für mich völlig klar war und da ist einfach Vertrauen ist, glaube ich, einfach das oberste Gut, was man in so einer Bindung haben kann. Genau, deswegen einfach jetzt einen Mitgründer suchen und einfach mal let's go, ohne den Menschen wirklich zu kennen, schwierig.
Das stimmt.
Aber ich meine, das hat bei uns ja auch sehr, sehr gut geklappt, Gott sei Dank.
Ja.
Genau, deswegen war das auf jeden Fall gut und man sieht das halt auch, wie wir kommunizieren.
Genau.
Ich wollte noch eine Sache erzählen, die jetzt letzte Woche passiert ist und zwar hatte mich eine Hochschule kontaktiert oder uns über das Kontaktformular, ob sie nicht mal Mediadaten von uns haben könnte, weil ich mit denen schon seit sehr langer Zeit, jetzt schon fast 2 Jahren, in Kontakt stehe und immer mal wieder eine Absage erhalten hatte und die nie so wirklich mitmachen wollten. Und das letzte konkrete Gespräch mit Angebot und allem lag 2 Jahre zurück, also war in 2021. Und damals waren wir ja noch sehr, sehr jung, sehr frisch, hatten ja noch kaum Angebot und so weiter und da war denen das auch noch zu früh. Ja. Und dann hatte mich aber die Frau jetzt gefragt, ob die gleichen Konditionen noch gelten würden wie damals. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, woher weißt du 2 Jahre später, was für Konditionen da noch ausgehandelt waren? Aber ich, Genius, hatte zum Glück alles noch aufgeschrieben.
Ja.
Also ich habe das ja von Anfang an so mitgeschrieben. Das hatte ich ja auch immer wieder hier im Podcast erzählt. Wenn ihr so ein CRM habt oder ein Trello-Board oder was weiß ich und ihr habt da eure Kunden aufgelistet, dann schreibt jede einzelne Konversation darunter. Und merkt euch oder schreibt das wirklich auf, was ihr mit den Leuten besprochen habt, was ihr den Leuten angeboten habt. Das ist für die spätere Verhandlung einfach essentiell.
Ja.
Und ich konnte jetzt auch wieder quasi das Angebot so anpassen, dass ich sagen konnte, okay, wir sind jetzt 2 Jahre älter, wir haben so und so viel Kunden schon, ne? Wir können jetzt nicht die Anfangskonditionen beibehalten. Ich habe das auf jeden Fall erhöht. Aber ich konnte denen natürlich auch entgegenkommen, ne? Und sagen, okay, damals hatten wir das so und so, heute sind wir so weit, Zahlungsziel müssen wir verkürzen, aber dafür machen wir das und das für euch. Also das ist so wichtig zu wissen, ne, was man vorher gesprochen hat, weil ich hätte jetzt auch dastehen können, so, pff, oh nee, was hatte ich denn mit denen gesprochen?
Absolut.
Ja. Genau, und deswegen war ich da auf jeden Fall sehr froh drum und empfehle es jedem, der im Sales oder eher im Vertrieb tätig ist, das Gleiche zu tun.
Ja, Absolut. Ja, und wir hatten auch beim letzten Mal erzählt, dass wir gerade die Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und das jetzt gerade ganz schnurstracks auf den Notartermin nächste Woche zugeht und haben auch da wieder gesehen, ich meine, es sind jetzt 2 Wochen her, im Prinzip großartig viel hat sich in diesen 2 Wochen diesbezüglich nicht getan, was halt einfach daran liegt, dass solche Vertragsbearbeitungen so lange Zeit brauchen und dann gegenlesen und gegenchecken und wieder zurückschicken und wieder korrigieren. Wir haben also jetzt gerade ganz frisch erst gestern die vorfinalen Versionen der ganzen Verträge von unseren Anwälten bekommen, die wir jetzt gegengelesen haben und müssen die jetzt an unseren Investoren wiedergeben, damit die das gegenchecken können und damit hoffentlich alles nächste Woche Freitag bei unserem Termin dann entsprechend rechtzeitig auf dem Tisch liegt. Also das ist auch wieder oder zeigt wieder, dass man da echt geduldig sein muss, dass man sich da echt durch bürokratische Dinge durchwursteln muss. Und was man da für Dokumente braucht, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Und dann hast du da einfach irgendwie 3 29-seitige Dokumente vorliegen in Beamtendeutsch, die du dann durchforsten darfst. Macht auch nur bedingt Spaß, muss man dazu sagen. Ist aber ultra wichtig natürlich, ne? Ist ultra wichtig, weil da natürlich die Formulierungen halt auch so prekär sind, weil das dann eben auch entscheiden kann, so Sachen wie, wir haben es ja letztes Mal gehabt, Vesting, ne? Wie lange musst du, nachdem du das abgeschlossen hast, dann noch wirklich Teil operativ der Firma bleiben, mindestens x Jahre, ohne dass du Anteile verlierst, weil die Investoren halt eben wollen, dass du dann ja auch nicht einfach das Geld bekommst und abhaust, sondern halt dran arbeiten musst. Oder irgendwelche anderen Konditionen, wie man seine Anteile überhaupt nochmal weiterverkaufen darf, mit Absprache, ohne Absprache und so weiter und so fort. Also da steckt viel drin, das man vorab vielleicht unterschätzt, aber halt wirklich gewissenhaft bearbeiten muss. Und auch, wir hatten es ja jetzt die Tage auch gehabt, das ist vielleicht auch ganz spannend für euch draußen, diese Berechnung der Anteile, ne? Wie viele Anteile bekommt denn jetzt jemand, wenn man irgendwie x-tausend Euro abgibt und man hat ja immer dieses Hülle der Löwen-Denken vor sich, ne? Wo einer reinkommt und sagt, ich möchte 100.000 Euro haben für 10% meiner Firma und dann wäre ja die einfachste Rechnung, okay, wenn du 100.000 bekommst und das sind 10% deiner Firma, dann ist deine Firma 1 Million Euro wert. Ne? So ganz einfach hochgerechnet, weil mal 10 wäre 1 Million. So, genau. Aber so funktioniert das eigentlich gar nicht. Das ist nur quasi die einfache Rechnung, um zu sagen, so roundabout 10% wären es dann. Aber was man nicht mitbeachtet, ist, dass halt eben eine Firma immer über das Stammkapital die Sachen berechnet bekommt. Und dann verändert sich das, dann ist es doch ein bisschen weniger. Und wir hatten es jetzt gestern zum Beispiel auch gehabt, dass wir dann noch die Zinsen mitberechnen mussten für die Wandeldarlehen, weil das ja Darlehen sind verzinst. Und dass nicht nur dieser Betrag, den man dann bekommen hat, in Anteile gewandelt wird, sondern auch die Zinsen, die seitdem das Geld geflossen ist, bis zur Wandlung halt eben anfallen und so. Also da ist viel Zeug drin, das man mit beachten muss und das ist ein bisschen komplizierter macht, als einfach nur zu sagen, ja, gib uns 100.000 Euro und dann sind wir alle happy. Ne?
Ganz genau. Und wenn man das erste Mal macht, dann hat man da wirklich buchstäblich keine Ahnung von und muss wirklich das lernen, ne? Und muss das auch eiskalt lernen, sage ich mal, und auch verstehen. Weil man sollte es verstehen wollen, ja, weil es ist wirklich nicht unwichtig.
Ja, absolut.
Ihr müsst ja auch genau wissen, wie viele Anteile euch dann am Ende bleiben, wie viel die Leute kriegen, auch für die Abstimmungen nachher. Ja, das ist jetzt auch nicht so einfach, vor allem jetzt diese Phase, jetzt hat man wirklich Gesellschafter mit an Bord, die extern sind und die natürlich auch Stimmrecht haben, auch wenn es nicht so viel ist, auch wenn man als Gründerteam immer noch natürlich die deutliche Mehrheit hat. Trotzdem ist da jemand dabei, den man informieren muss, den man Zahlen liefern muss, der natürlich auch am Erfolg der Firma Interesse hat. Dementsprechend ist natürlich da schon jetzt auch mehr Druck drauf oder hinter. Und das sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass so eine Finanzierungsrunde schon bedeutet, okay, es ändert sich etwas, ne, im Unternehmen. Und das ist ja auch okay. Ich meine, wenn man ein paar Jahre daran gearbeitet hat, dann ist man, glaube ich, dafür auch bereit. Da muss man keine Angst vorhaben, aber ja, Umstellungen gehören halt dann auch dazu, ne?
Ja, man muss halt eben flexibel sein. Auch das habe ich gestern den Studis gesagt. Wenn ihr irgendwann wirklich mal euch dazu entscheiden solltet, zu gründen oder vor der Entscheidung steht, gehe ich in ein Unternehmen rein oder gründe ich mein eigenes, dann muss man sich halt auch der Realität sozusagen insofern stellen und sagen, bin ich überhaupt vom Charakter her dafür geeignet? Bin ich flexibel genug? Ja, habe ich ein hohes Durchhaltevermögen, ne? Weil man ja entsprechend sich auch irgendwie dann durchsetzen muss und mit Sachen konfrontiert wird, die einem so überhaupt gar nicht begegnen würden, wenn man halt einfach nur, ich sag mal, in Anführungszeichen ins Büro geht und dann halt da arbeitet, ne? Und das geht uns ja jetzt genauso, ne? Wir waren jetzt die ganze Zeit halt eben 4 Jahre unsere eigenen Chefs, sind weiterhin auch unsere eigenen Chefs, aber wir konnten die ganze Zeit alleine entscheiden und jetzt gegebenenfalls müssen wir bei sehr wichtigen Entscheidungen halt eben andere Leute noch mit reinziehen, ne?
Auf jeden Fall. Ja, Leute, wenn wir das nächste Mal sprechen, ist die Runde hoffentlich abgeschlossen, die Verträge unterschrieben, Notartermin abgehakt und dann gibt es neue Konstellationen im Team Compounder. Und wir werden euch natürlich dann auch davon erzählen, wie das beim Notar ablief, was wir da gelernt haben und mitnehmen, vielleicht auch fürs nächste Mal. Ja. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Selbstverständlich.
Was ist passiert?
Ja, und natürlich ist nicht nur bei uns, sondern auch in der Welt wieder einiges passiert in den letzten 2 Wochen. Mhm. Wir fangen wie immer, oder sagen wir mal, wie exakt vor einem Jahr.
Ziemlich genau,
mit,
ja.
Ziemlich genau mit dem Krieg in der Ukraine an. Der Jahrestag war am 24. Februar. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Er hält an, er ist wahrscheinlich brutaler denn je. Und hat sich ja jetzt auch so ein bisschen in so einen Stellungskrieg verwickelt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du den Film auf Netflix gesehen, der ist ja auch schon älter. Die alte Version, im Westen nichts Neues, ja, ne, aus dem Ersten Weltkrieg. Deutschland-Frankreich war damals dieser Stellungskrieg. Ja. Und sowas Ähnliches passiert jetzt halt gerade im Osten, weil einfach die Front nicht wirklich in Bewegung ist. Mhm. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil das ist halt wirklich so ein Abnutzungskrieg, wo dann halt einfach nur Leute sterben.
Genau, ja.
Einfach so hart sinnlos. Unser Kanzler Scholz und der US-Präsident Biden haben sich getroffen in Washington und haben die längere Unterstützung für die Ukraine zugesagt und haben sich darauf geeinigt, waren auch beide sehr, würde man sagen, einstimmig beschlossen und haben auch beide gesagt, dass die Kommunikation sehr gut war. Mhm. Ne? Also, dass beide Seiten da gleicher Meinung wären, was ja auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ich glaube, mit der USA gut zu stehen, ist heutzutage wichtig.
Ja.
Beide sind sich tatsächlich auch einig, dass Moskau die Kriegskosten zahlen soll. Mhm. Ne? Also nicht die russische Hauptstadt allein, sondern halt Russland. Das ist natürlich eine Vereinbarung, die jetzt so nicht umgesetzt werden kann. Da wird wahrscheinlich Moskau was dagegen haben.
Ja.
Allerdings ist es momentan so, dass, wie schon gesagt, ein Ende des Krieges noch lange nicht in Sicht ist und es tatsächlich große Sorgen vor russischem Vormarsch gibt. Ja, also die Russen mobilisieren, sie rüsten auf, sie produzieren Waffen. Also da wird eine Frühlingsoffensive, die ja schon eigentlich gestartet ist, bestimmt auch noch mal heftiger einschlagen.
Ja.
Ganz schlimme Kämpfe sind weiterhin in der Region um Bachmut, wo auch ganz, ganz viele Leute sterben und die Stadt vermutlich bald fallen wird und in russische Hände gelangen wird, so wie es aussieht.
Ja.
Der russische Verteidigungsminister, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn auch spricht, Shoigu, besuchte die russischen Kampftruppen, was ja auch so ein bisschen Zeichen ist von, okay, wir müssen unsere Truppen so ein bisschen anheizen. Ja, ne? Ich glaube, dass die da, genau, ich glaube, dass die nämlich auch nicht ganz zufrieden sind, wie der Krieg verläuft.
Ja, glaube auch.
Und es gab tatsächlich auch einen relativ lustigen Zwischenfall in Indien. Der Außenminister, ne? Das ist der Außenminister. Lavrov.
Außenminister.
Ja, genau. Der russische Außenminister, der Sergei Lavrov, der hat am Freitag eine Pressekonferenz in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi abgehalten. Und er hat den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Und er wurde daraufhin von den Besuchern tatsächlich durch Gelächter unterbrochen. Also die haben ihn ausgelacht. Und er sagte auf eine Frage nach der Energiepolitik seines Landes: Wissen Sie, der Krieg, den wir versuchen zu beenden und der gegen uns ausgelöst wurde, indem die Ukraine benutzt wurde, Punkt, Punkt, Punkt. Und nach einem kurzen Lachen, das dann die Pause verursacht hat, hat er noch stockend hinzugefügt, der Krieg habe die Politik Russlands beeinflusst und auch die Energiepolitik. Und bemerkenswert war an dieser Pressekonferenz, dass er tatsächlich das erste Mal so richtig von einem Krieg gesprochen hat. Und bislang hat ja der Kreml das Ganze als militärische Spezialoperation benannt.
Genau,
deswegen war das auch mal wieder eine Neuheit. Aber ich glaube, das kann auch keiner mehr verleugnen, dass das ein Krieg ist. Und es gibt eine Neuigkeit von Rheinmetall. Die Firma möchte eine Fabrik für die Panzerproduktion direkt in der Ukraine bauen, um natürlich dann auch da schnell nachliefern zu können.
Ja.
Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich umgesetzt werden kann.
Ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, und dieser Krieg in der Ukraine, der betrifft natürlich dann nicht nur die Leute vor Ort, sondern auch hier in unserem Land, in Deutschland, regt das die Gemüter an. Und ihr habt es bestimmt auch mitbekommen, wir hatten ja vergangene Woche dieses große Manifest für den Frieden, das von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht quasi initiiert und unterschrieben wurde, so eine große Petition. Wurde von 600.000 Leuten am Ende, wenn ich mich jetzt nicht täusche, unterschrieben. Also klingt nach einer Menge, ist natürlich auf die Summe der Einwohner gesehen jetzt trotzdem immer noch eine kleine Gruppe, aber trotzdem natürlich eine laute, die quasi groß plädieren dafür, mit den Waffenlieferungen aufzuhören, beziehungsweise formuliert wurde es als die Eskalationsspirale der Waffenlieferungen zu unterbrechen. Ja, es wurde ja dann ganz offen darüber kommuniziert, dass sie ja nie gesagt hätten, dass das eingestellt werden soll, sondern nur nicht eskaliert werden soll. Naja, ist eine Frage der Lesart. Aber auf jeden Fall hat das dieses Manifest auch eine Demonstration von, naja, roundabout, Polizei meinte 12.000 bis 15.000 Leute vor dem Brandenburger Tor ausgelöst. Sarah Wagenknecht hat von 50.000 gesprochen. Vielleicht trifft man sich irgendwo in der Mitte. Ich weiß es nicht. Also es waren auch definitiv keine 50.000, aber höchstwahrscheinlich auch wohl nicht nur 15.000. Das Spannende daran ist ja, ihr kennt Sarah Wagenknecht sicherlich, ist ja eine sehr berühmte Vertreterin der Linken, also der Partei Die Linke, und Alice Schwarzer, die Frauenrechtsaktivistin, auch eine sehr anstrengende Person, in meiner, ne, in my honest opinion, wie man so schön sagt, ja.
Also der AfD, der FDPler, ja, AfDler sage ich schon fast.
Ich muss schon gerade sagen, ja. Ist eine spannende Konstellation, sagen wir einfach so. Und man denkt da natürlich, okay, das ist natürlich jetzt eine extrem linke Aktion, aber das Spannende ist, dass unter diesen Unterzeichnern halt auch viele Rechtsradikale, AfD-Anhänger und vor allem Politiker, wie Tino Chrupalla zum Beispiel, sind und natürlich auch, wie immer, viele Verschwörungstheoretiker, die da auch natürlich dann bei der Demo mit vor Ort waren und ja, das Ganze natürlich dann auch wieder ein bisschen in ein noch schlechteres Licht, also sowieso schon ist quasi gestellt, weil man kann natürlich halten von Waffenlieferungen und ja, und der genau exakten anderen Seite von Pazifismus, was man möchte. Aber man muss meiner Meinung nach immer auch so ein bisschen bedenken, dass das natürlich nicht ein Krieg ist, der von der Ukraine ausgelöst wurde, sondern die wurden halt angegriffen. Und ich bin immer der Meinung, dass man dann vielleicht den Leuten, die angegriffen wurden, überlassen sollte, zu entscheiden, wann sie denn bitte Verhandlungen führen möchten und ob man an einem Punkt überhaupt ist, in dem man halt eine Verhandlung führen kann. Weil nur wenn die andere Seite auch verhandeln will, kann man verhandeln. Naja, jedenfalls in diesem Zuge hat sich wohl auch herausgestellt, dass Frau Wagenknecht nicht mehr für die Linken antritt. Was sehr spannend ist, die hatten ja sowieso schon fast wieder ein zweites Parteiausschussverfahren anstoßen wollen, weil die sind ja super unzufrieden mit ihren Aussagen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir da ja eine neue Partei. Was denkst du?
Ich bin auch sehr gespannt. Also sie hat in einer Talkshow, wurde ihr auch die Frage gestellt, nee, sie hätte gesagt, viele Leute, die sie jetzt getroffen hätte und auch jetzt auf ihrer Demo und sowas sind, sagen ihr ganz deutlich, sie werden von dem momentanen Parteienspektrum überhaupt nicht mehr vertreten. Ja. Und es schreit nach neuer Partei. Ja. So, ne? Und auf die Frage hin, ob sie eine neue gründen will, hat sie nicht geantwortet. Natürlich nicht. Also sie hat drumherum geredet. Sie hat aber auch nicht klar Nein gesagt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so viel Sinn macht. Also ich glaube nicht, dass Frau Wagenknecht mit einer neuen Partei irgendwie die Linke jetzt noch mehr runterzieht oder abschaltet oder keine Ahnung, glaube ich nicht.
Schwierig,
ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob sie sich den Stress antun will, ganz ehrlich. Also, ja, keine Ahnung. Also, schon heftig, was da auch in den Talkshows so gesagt wird, ne? Das fand ich schon übel. Und ja, keine Ahnung. Also, es ist wirklich krass, wie meinungsstark sie da ist. Und also dafür kann man sie auch schätzen, ne? Und sagen, okay, Respekt, du setzt dich dahin gegen den Rest der Welt so gesehen. Ja. Und
sie ist eine
sagst
sehr
deine
kompetente
Meinung.
Frau, sehr redegewandt, muss man
extrem.
Ihr lassen. Ja?
Immer top gekleidet, immer top informiert, hat immer alle Fakten und sowas parat. Also das muss man schon sagen, sie ist eine sehr gute Politikerin, aber sie hat hier halt einfach den Schuss nicht gehört. Ne? Also sorry, ich bin halt ganz, ganz anderer Meinung als sie.
Ja,
deswegen sage ich das so, aber ich respektiere auch schon, dass man darüber diskutiert und das auch ansprechen muss, weil das
ist
natürlich
sachlich,
klar.
Sachliche Diskussion, das gehört ja zum politischen Diskurs mit dazu, das soll auch nicht gecancelt werden oder so, in beide Richtungen nicht, ne? Da bin ich ja generell dagegen, aber ja, man muss ihre Meinung lassen und wir müssen selbst unsere eigene Meinung halt vertreten können. Ne?
Das Gefährliche ist nur, wenn sie halt in Talkshows sagt, dass fast über 50% ihrer Meinung wären.
Ja, das ist
weil dann ist es halt in der Demokratie so, wenn über 50% einer Meinung sind und und die halt überhaupt nicht berücksichtigt wird und die Politik ganz anders handelt, dann wird es gefährlich.
Ja.
Und das ist halt so auch nicht. Es sind nicht über 50%.
Ja.
Ne? Also, keine Ahnung, andere Umfragen sagen was ganz anderes.
Ja, so, wir sind bei so um die 30% sind wir jetzt ungefähr. Die nicht,
was
nicht,
auch viel ist.
Natürlich,
ne?
Die aber nicht was natürlich, auch viel also ist. Die sagen ja nicht, dass das quasi generell einfach Waffenlieferungen etc. eingestellt werden sollen, sondern dass natürlich mehr für die Demokratie, Diplomatie genau, gemacht werden soll. Aber wie gesagt, du kannst nur diplomatisch vorgehen, wenn die andere Seite das möchte.
Ja.
Und das bei so einer Art von Krieg fängt die Diplomatie da an, wenn eine oder beide Seiten verstanden haben, mit kriegerischen Zwecken lässt sich nicht mehr erreichen. Und du hast ja gerade eben selbst gesagt, Bachmut ist kurz vorm Fallen. Wenn diese Stadt fällt, deswegen wird die ja so hart verteidigt, kommt erstmal 20 Quadratkilometer oder 200 Quadratkilometer freies Land, wo die Truppen einfach einmarschieren können.
Mhm.
Und das heißt, das weiß Putin. Und warum sollte er jetzt verhandeln, wenn klar ist, dass er kurz davor ist, militärisch quasi voranzustoßen?
Ja,
das so funktioniert das nicht.
Ja? Völlig absurd. Und das regt mich halt so auf, wenn die sich da hinsetzt und halt sagt, ja, der USA ist halt schuld daran, der Westen ist halt schuld daran, ja, und halt quasi wirklich Opfer zu Täter macht und die Ukraine halt auch dann irgendwie beschuldigt, denn Zelensky, der will ja gar nicht verhandeln, der hat ausdrücklich gesagt, per Dekret hätte er veranlasst, dass es nicht verhandelt wird, bevor die Krim nicht zurückerobert wurde und so, und ja, das wäre völlig aus der Luft gegriffen, wäre völlig unrealistisch und so weiter und so fort. Klar, aber ich meine, wenn du so Sachen wie in Butscha gesehen hast, diese Kriegsverbrechen, dann sagt sie, ja, Kriegsverbrechen passieren immer im Krieg und die passieren auch auf ukrainischer Seite. Sowas sind dann die Gegenargumente. Da denke ich mir, mein Gott, ey.
Ja, funktioniert halt nicht. Ja.
Nee, ich bin da wirklich ganz anderer Meinung und ich kriege da auch echt einen Blutdruck. Aber ich finde es auch gut, dass sich jemand hinstellt und sagt, okay, wir müssen auch über andere Wege und radikale andere Wege.
Klar.
Und so entsteht dann halt eine Diskussion. Man sieht ja auch in den Talkshows, es sind immer 3-4 gegen 1, ne? Also sie wird schon hardcore in die Zange genommen, finde ich. Das ist auch vielleicht manchmal ein bisschen unfair.
Ja.
Aber ja, muss man führen, diese Diskussion, auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, es ist noch ein schöneres Thema für alle Studierenden da draußen. Es sind bestimmt ja ein paar dabei, die gerade noch eingeschrieben sind. Nach langem, langem Warten und langem Hin und Her ist es jetzt endlich soweit. Die Studierenden können die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro beantragen.
Mhm.
Wie genau das funktioniert, ihr geht auf die Internetseite www.einmalzahlung200.de. Alles klein und zusammengeschrieben. Und da wird euch quasi erklärt, ich glaube, das geht sogar ganz einfach über einen Online-Antrag, ganz überraschend, wie das dann funktioniert. Ihr braucht auf jeden Fall einen Code von eurer Hochschule oder eurer Bildungsinstitution, die bestätigt dann sozusagen, dass ihr da eingeschrieben seid und dann könnt ihr den Code verwenden und kriegt das Geld.
Genau.
Ich bin mal gespannt, wie das in der Praxis aussieht. Theorie hört sich gut an, aber ich schätze mal, dass ihr das dann relativ schnell bekommt. Deswegen nehmt das auf jeden Fall wahr. Müsste eigentlich ab jetzt möglich sein, ne? So wie ich das verstanden habe.
Das dürfte ab jetzt, also es war ja geplant für den 1. März, 3.
genau.
Ja, und genau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber hieß es nicht sogar anfangs irgendwie so, dass man so eine spezielle EID braucht oder so, um das dann zu machen? Das war doch erstmal so ein kurzer Aufruhr, dass man irgendwie nochmal diesen besonderen Perso da braucht oder wie, aber ich glaube, das haben sie jetzt doch vereinfacht. Ne?
Ich glaube, sie haben es vereinfacht und man braucht halt diesen Code von der Hochschule, genau.
Ja.
Also so habe ich das jetzt verstanden. Aber informiert euch nochmal, es wurde extra diese Internetseite gebaut dafür.
Okay, ja.
Und die findet ihr auch auf der Seite der Bundesregierung, aber einfach googeln, dann kommt ihr wahrscheinlich auch direkt drauf.
Super. Und zum Ende jetzt, wie beim letzten Mal angekündigt, machen wir einmal nochmal so eine kurze Übersicht der Wirtschaftsthemen, die wichtig sind. Gerade ganz frisch wieder durchgekommen, dass die Fälle von Cyberkriminalität laut Polizei rasant steigen. Und zwar Cyberkriminalität bezogen auf die Unternehmen, dass die halt attackiert werden. Wir hatten es ja letztes Mal schon drüber oder vor ein paar Wochen drüber mit diesem Hacker-Kollektiv Hive. Also das ist weiterhin eine große Bedrohung für uns. Wir hatten beim letzten Mal ein neues Mitglied im DAX. Heute auch. Rheinmetall steigt nämlich in den DAX auf und ersetzt den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care. Die sind jetzt rausgeflogen. Peek und Kloppenburg, das große Bekleidungsgeschäft, muss Insolvenz anmelden. Die sind also kurz vor dem Bankrott. Ja. Aber generell gute Sache, Börsenkurse steigen wieder stetig an über die letzten Tage. Sowohl im DAX, also dem deutschen Index, als auch im Dow Jones, dem amerikanischen. Also enden wir mal ausnahmsweise mit einer positiven Nachricht.
Sehr schön.
Was treibt euch um?
Ja, und last but not least sind wir immer in meinem Lieblingsteil des Podcasts angekommen. Und von daher, meine liebste Paula, was treibt dich denn aktuell so um?
Kannst du dich erinnern? Ja, klar kannst du dich erinnern. Wir haben ja lange drüber gesprochen. Stimmt, deswegen, ich wiederhole es nochmal. Thema Logan Paul mit Coffeezilla, der ja eine dreiteilige Recherche rausgebracht hat, die beweist, dass Logan Paul ganz offensichtlich ein Scammer ist und die Leute abgezogen hat mit seinem Krypto-Zoo und was auch immer Zoo, ja, und irgendwelchen Eiern da, keine Ahnung, wo er dieses Spiel entwickelt hat und halt auch wirklich behauptet, er hätte keinen Cent daraus gemacht und viele andere aber leider Geld verloren haben, die halt nicht so wohlhabend sind wie er. Und hätte Coffeezilla meiner Meinung nach, hätte, wenn er das nicht gemacht hätte, nicht aufgearbeitet hätte, dann wäre das auch nie so rausgekommen und er wäre mal wieder davon gekommen. Deswegen kann man einfach nur sagen, sorry, der hat die Leute abgezogen, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Und jetzt wollte ich dich fragen, jetzt hast du dieses Beispiel, dass dieser Typ aus Geschäftssicht ja ganz offensichtlich die Leute versucht, hinters Licht zu führen, beziehungsweise zu verarschen, halt eigentlich... Ja, ich würde mal sagen, diskreditiert werden sollte, ja, also für das. Und dass er dann auch Geschäftsseite sich erstmal was aufbauen sollte und wieder Vertrauen gewinnen sollte, bevor er ein Riesenprojekt startet und damit Milliarden umsetzt, oder? Sollte man doch glauben.
Eigentlich schon, ja.
Eigentlich schon, so. Ja. Ja, allerdings hat er im Jahr 2022, im Januar, ein Getränk gelauncht. Vielleicht hast du das schon mal gehört, Prime Hydration.
Mhm. Ja.
Zusammen mit dem YouTuber KSI. Dieses Getränk vereint kräftige, aromatische Geschmacksrichtungen und soll helfen, sich zu erfrischen, aufzufüllen und aufzutanken. Also ein Sportgetränk, okay? Ja. Soll ganz wenig Zucker enthalten, kaum Zucker und soll halt das Magic-Getränk sein. Hat einfach nur eine bunte, schöne Verpackung und ist viel zu überteuert, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist dieses Getränk, diese Firma, seit neuestem Hauptsponsor von dem Ultimate Fighting Championship, auch genannt UFC. Okay. Und, jetzt halte ich fest, von Arsenal London.
Ach was.
So, die KSI ist großer Arsenal London Fan und hat tatsächlich jetzt geschafft, Logan Paul hat noch nie in seinem Leben, Achtung, ich zitiere, ein Football-Match gesehen. Der war das erste Mal im Stadion bei Arsenal London, weil er halt diese Kooperation aufgebaut hat.
Okay.
Die sind bei UFC-Hauptsponsor, sind da überall auf Plakaten, da wenn die Pressekonferenz halten, vorne an dem Pult und sowas, Fat Prime. Ich muss zugeben, er ist ein Marketing-Genius, der sitzt dann beim NBA-Spiel in der ersten Reihe, Kamera geht auf ihn, er sieht das oben, vorne dran, Prime-Flasche, er nimmt einen Schluck, stellt's wieder hin. Genius. Einfach Marketing-Genius. Jetzt habe ich mal eine Schätzfrage für dich. Im Februar wurde was geschrieben, da hat er ein Interview gegeben. Was glaubst du, wie viel Dollar in Sales wurden seit dem Launch 2022 erwirtschaftet?
Also 2022 bis Februar 23, boah, ich sag mal 125 Millionen Dollar.
Genau, gerade das Doppelte. 250 Millionen.
Wow.
Und er schätzt, dass er in 2025, 2026 Prime zu einer Billion-Dollar-Company gemacht hat. Und zwar sehr realistisch. Die Packungen sind hardcore teuer, jeder kauft das, die ganzen Kids, yeah.
Klar.
Auf jeden Fall musst du dir überlegen, der Typ, der vorher noch die Leute abgezogen hat mit anderen Projekten, baut jetzt mal kurz so eine Billion-Dollar-Company auf und macht ein Schweinegeld durch Energy Drinks. Klar, er ist ein Marketing-Genius, er hat eine riesen Reichweite. Also wenn es jemand schafft, dann er und zusammen mit dem KSI vor allem, der ja auch fett YouTuber-Influencer ist. Aber wie absurd ist diese Welt bitte?
Ja.
Das treibt mich einfach um. Weißt du, ein guter Unternehmer, der ist ein guter Unternehmer. Der baut coole Projekte auf und er macht echt was aus seinem Talent und sowas. Kann man nicht sagen. Er ist wirklich ein Genius. Aber dass die Leute so schnell verzeihen, dass die Leute einfach so drüber hinwegsehen und sagen, ja komm, das war das eine, das hat er falsch gemacht. Hä, wir dürfen nicht nachtragend sein, komm, wir kaufen seine Flaschen.
Ja, weil so dumm das klingt oder so fies das klingt, aber Menschen sind echt dumm. Menschen sind wirklich dumm. Menschen lassen sich am einen Tag verarschen und haben es am nächsten Tag schon wieder vergessen, einfach weil jetzt da ein cooles neues Zuckerwasser da ist. Und meiner Meinung nach, also um vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, ich finde ihn nicht, also das, nicht, dass er ein super Unternehmer ist, sondern der weiß ganz genau, wie er halt seine Ressourcen einsetzen kann. Weil er macht das ja nicht selbst, sondern er hat seine Leute dafür.
Selbstverständlich.
So, der weiß halt einfach, okay, ich habe ein Millionenpublikum, egal was ich mache, selbst wenn, ich sag mal, wenn der 150 Millionen Zuschauer hat und auch nur wirklich 1 Million von denen, das komplett scheißegal ist, was er die ganze Zeit macht und alle seine Sachen kaufen, dann kann er produzieren, was er will, weil er würde immer von diesen 1 Million Profit machen.
Ja, ist so.
Und das ist halt genau die Sache. Und das ist auch, weshalb ich dieser gesamten Thematik der Influencer halt so ein bisschen kritisch auch gegenüberstehe, weil die Leute halt einfach so stupide alles kaufen, was die denen in die Kamera halten, ohne das zu hinterfragen, ohne so ein bisschen halt sich Gedanken darüber zu machen. Ne? Ich meine, für uns als Unternehmer super, ja, weil wir halt Sachen so verkaufen können. Andererseits hatte diese Gatekeeper-Funktion von Radiosendern, von Fernsehsendern etc. immerhin diesen einen großen Vorteil, dass man halt so einen Kontrollmechanismus nochmal durchlaufen musste, bevor halt sowas dann gezeigt werden konnte. Das halt ganz offensichtlich Scam-Sachen, außer wenn der Sender an sich schon Scam war, ne, wie Astro TV oder sowas, ja, dass das nicht durchgeht. Du kannst jetzt aber jeden Scheiß einfach jemanden geben, weil du halt dem Influencer sagst, hier 10.000 Euro, erhalt das mal in die Kamera. Fertig aus. Oh, ne? Ja, und ist so. Das ist eine schwierige Sache, ja.
Ja, absolut. Und warum ich sage, toller Unternehmer, beziehungsweise muss man schon den Hut ziehen. Guck mal, der nennt sein Getränk Prime. Und was denkst du, wenn du Prime hörst? Amazon. Das ist sofort Amazon, genau. Ja. Also muss da ja irgendein Deal gelaufen sein, dass Amazon gesagt hat, pass auf, wir unterstützen dich mit der Logistik, wir kriegen 10%, keine Ahnung. Ja, ja? Irgendwas. 100% haben die da zusammen. Das heißt, wenn du an sowas rankommst, wenn du so fett im Game bist, dass du zum Hörer greifen musst und sagen musst, pass auf, ich habe hier einen Name, wollt ihr mir nicht zusammen was starten? Und das ist halt der größte E-Commerce-Gigant der Welt. Ja. Klar wird es erfolgreich, das geht ja gar nicht anders. Ja? Und das ist halt so, wenn du einmal drin bist, bist du drin. Ja. Dann kannst du auch verkacken, weil zum Beispiel seine Story da mit diesem Video in diesem japanischen Wald, wo er dann die Leiche angeblich gefilmt hat und sich lustig gemacht hat und so, da hat er ja auch einen riesen Shitstorm bekommen und Follower verloren und so. Das ist aus YouTuber-Sicht dumm gelaufen, hat er dumm gemacht und okay, kann man irgendwann auch verzeihen, er war jung, ja. Mhm. Aber den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, wissentlich, der hat das 100, das weiß der ja, doch. Natürlich. Der weiß doch, dass die Leute dumm sind und darauf die kleinen Kinder das mitmachen. Ja. So. Und wenn man dann hört, mein Sohn hat 40.000 Dollar in diesem Spiel verzockt. Ja, Bro, dann lass deinen Sohn nicht an dein Geld. So, ja, weißt eben. Du, was soll das? Das ist selber schuld, aber er weiß halt, dass die Menschen so doof sind und das halt zulassen. Und das ist für mich halt Geld aus der Tasche ziehen. Aber gleichzeitig kaufen genau diese Leute dann einen Tag später seine Flaschen.
Ja, eben. Schwierig. Und das, sehr schwierig und ich würde.
Auch wenn das Getränk gut ist. Ich weiß nicht, wie das Getränk schmeckt. Ich weiß nicht, was es für Inhaltsstoffe ist. Es ist mir scheißegal.
Geht ja auch gar nicht darum, aber meiner Meinung nach sollten solche Leute, so wie bei jedem anderen Unternehmen auch, wenn du ganz offensichtlich betrügerisch vorgegangen bist, dann hast du da nichts mehr zu suchen. Dann gehörst du in den Knast. So wie mit den Kryptobörsen, die gecrashed sind, ne, mit FTX jetzt vor ein paar Monaten.
Das muss man auch mal durchgehen.
Der gehört in den Knast, ja. Der sitzt vor Gericht. Warum sitzt Logan Paul nicht vor Gericht? Ja. So, ganz einfach. Ne? Ja. Also das sind halt langwierige Prozesse. Wir sind auch immer noch nicht gesellschaftlich so weit, dass halt die Leute diese Prozesse verstehen und was das ist, was der genau gemacht hat und so und was es halt auch dann so schwierig macht, Klagen zu formulieren und das halt dann durchzuexerzieren. Ja. Aber ja, meiner Meinung nach hat jemand, der einmal so willentlich, wie du sagst, ne, seine Leute so abgezockt hat und betrogen hat, dann auch im Unternehmerischen nichts mehr zu suchen. Aber leider ist die Welt nicht so.
Absolut. Und ich meine, ich kann das ja schon verstehen, weißt du, als Gegenargument kann man dann es gut nennen, so, ja, jetzt tu mal nicht so, du kaufst doch auch Nestle-Produkte. Gutes Argument, weißt du?
Klar.
Klar, stimmt. Und ich meine jetzt, ich weiß nicht, kennst du Y-Food?
Ja.
Diese Flaschen, ja, die sind ja jetzt auch, ist Nestle ja jetzt auch beteiligt. Hätten wir auch bei den Wirtschaftsnews nennen können, hatte ich ganz vergessen. Auf jeden Fall siehst du ja, dass auch Namen oder Startups oder junge Marken, die irgendwie was Gutes tun oder irgendwie den Leuten auch tatsächlich weiterhelfen, dann von solchen Konzernen mit Geld bespült werden, ne? Und du kaufst es dann nachher trotzdem.
Ja.
Also es ist nicht immer nur die Moral. Ich appelliere da gar nicht an die Moral und sage, Leute, ihr dürft das und das nicht, ich mach's genauso, ja. Aber einfach mal zum Grundverständnis, wenn dich vor ein paar Monaten noch jemand abgezockt hat, dann kaufst du später nicht seine Flasche, ja. Und der ist halt so hart erfolgreich damit. Das hat mich schon echt umgehauen. Ich gönne ihm das, aber dann sieht man da so Rallies. Er ist dann so durch die ganze Welt getourt, Australia, UK und so, und steht auf so einem Balkon und da sind einfach so Tausende von Menschen, die ihm zujubeln. Da denke ich mir, wow.
Ja, ist krass.
Ja, also.
Das ist wirklich, wirklich krass.
Coffeezilla, hätte sich's auch sparen können.
Ja, wer weiß, vielleicht findet er jetzt raus, was da für ein Scam abläuft mit Prime.
Maybe. Vielleicht. Und aber ich meine, guck mal, wenn Arsenal London dann sagt, ja, nehmen wir, sponsor uns und wir trinken das auf dem Feld und haben natürlich dann auch nochmal die perfekte Marketingbühne geschaffen für euch. dann, wenn das Sportler beim Spiel trinken, muss es ja gesund sein. Weißt du, ja, das ist ja natürlich. Wahrscheinlich
halt,
ist da Wasser drin.
Ja, ich frage mich, was Arsenal sich halt dabei gedacht hat, wenn die das halt einfach verfolgt haben, was mit dem vorher war. Ja, ist klar, ist Geld, sicher.
Cash.
Aber ich denke mir immer
haben
so.
Haben die sich gedacht.
Ja.
Ja. Naja. Na, heftig. Also das fand ich sehr spannend, wollte ich mal mit dir diskutieren.
Mega spannend, ja.
Aber guter Stichpunkt FTX, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen in Zukunft.
Ja, definitiv.
Gut, Mino, zum Abschluss. Was treibt dich um?
Ja, ich habe die Tage was Spannendes gelesen. Und zwar ist jetzt eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass über die letzten 2 Jahre die Menschen sehr viel schneller gestresst sind und auch ein deutlich höheres Bedürfnis haben, urlaubsreif zu sein sozusagen. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, die letzten 2 Jahre, was ist da so passiert, dass das getriggert haben könnte? Naja, wir laufen ja quasi von Krise zu Krise. Ne? Und wir haben es ja, glaube ich, auch schon mehrfach in verschiedenen Arten und Weisen in unserem Was treibt uns um so über das letzte Jahr geredet. Aber es ist natürlich schon heavy, ne, wie arg mental belastend sowas sein kann, ne, wenn man von Jahr zu Jahr quasi in solche Löcher fällt, weil halt einfach die Welt sozusagen nicht besser wird. Ja, hat man gedacht, wir sind jetzt endlich durch mit der Pandemie und dann denkt sich jemand, okay, ich löse einen Krieg aus, dann laufen wir in der Kriegskrise deswegen, ne, Leute haben Panikprobleme, ihr Geld zu behalten, weil die Inflation damit getriggert wird und so weiter und so fort. Da ist es ja dann auch selbstverständlich, ich sag mal, nicht ganz abwegig, dass man darunter leidet, ne, und die Leute dann auch sich denken, boah, ich brauche echt mal eine Auszeit. Und ich habe mir das selbst jetzt auch schon mehrfach gedacht. Ich habe ja meinen Sommerurlaub schon gebucht, im Dezember schon, weil wir ein super Angebot gefunden haben für eine Woche all inclusive auf Mallorca, weil ich auch dann wirklich da eine Woche lang einfach nur liege. Und nichts mache. So einfach da liege, trinke, esse, schwimme und mich bräune. Einfach,
verdient.
Einfach damit du halt runterkommst. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch mal darüber sprechen. Wie geht's dir? Hast du das auch gemerkt, dass du die letzten 2 Jahre, mal unabhängig davon, dass wir natürlich auch ultra viel mental belastet sind durch die Firma, im Sinne von, also nicht belastet, aber das ist ja anstrengend, wir müssen uns da voll drauf fokussieren und sind ja am Diskutieren und so weiter und so fort. Also haben ja sowieso schon eine höhere Belastung als, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher. Aber hast du trotzdem gemerkt, dass sich das jetzt so die letzten 2 Jahre irgendwie mental auch bei dir niedergeschlagen hat?
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe seit der Geburt von Victoria einen Energieschub bekommen.
Oh ja?
Muss ich schon sagen, weil, also, wenn ich mal so Revue passieren lasse, was ich jetzt allein in dem letzten Monat geleistet habe, ich bin ja gerade allein, ne, Alonso ist in der Heimat, um seine Familie zu besuchen, ein paar Sachen zu klären.
Genau, ja.
Das heißt, ich bin hier alleine mit Kind und Unternehmen. Ne? Ja. Klar, mir hilft die Kita, mir hilft meine Familie, das ist auch sehr wichtig und so, aber trotzdem ist das ein Stress, den kann man sich nicht vorstellen, wenn man den nicht durchmacht. Ja, also Victoria schläft ja auch morgens nicht lang und dann auch Sonntag und Samstags nicht. Also ich bin jetzt ja auch schon wieder seit 6 wach heute und ich beklag mich einfach nicht, weil das ist meine eigene Entscheidung gewesen. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Glücklicher kann man im Leben nicht sein, wenn man ein Kind hat, ist alles erreicht. Aber wenn ich so mir das vorher gedacht hätte oder wüsste, was da auf mich zukommt, dann hätte ich es wahrscheinlich anders, also, ne, dann wärst du wahrscheinlich irgendwie gestresster gewesen, weil jeden Tag funktionierst du bist hardcore am Machen, am Tun, und ich kann mir nicht leisten, mental schwach zu sein. Das ist wirklich so. Mein Körper rebelliert dagegen, aufzugeben. Also mein Kopf ist so stark, muss ich sagen, also der ist so fokussiert und der weiß genau, ich weiß immer genau, okay, was ist als Nächstes, was muss ich noch tun, ich vergesse kaum noch was.
Super.
Es ist wirklich krass, einfach weil ich das muss, ja, weil ich halt 2 Dinge handeln muss. Und ich muss wirklich sagen, seit dem letzten Jahr habe ich so einen Energieschub bekommen, der bestimmt auch mal wieder nachlässt und ich bestimmt auch Mitte des Jahres mal sage, okay, so eine Woche nichts tun. Oh, aber nichts tun gibt es ja nicht mit Kind. Das heißt, ja schon mal das Erste. So rumliegen, essen, trinken geht gar nicht. Außer du hast mit Partner dann natürlich, klar, da kann der dann mal kurz eine Stunde weg. Aber so dauerhaft geht sowieso nicht und ist auch nicht so schlimm. Und was das Unternehmen betrifft, könnte ich da gerade auch nicht abschalten, weil wir jetzt gerade einfach in der Phase sind, wo wir sagen, hey, boah, wir müssen jetzt, so ja, also genau, wir haben so viele Optionen, wir haben Möglichkeiten, wir haben Geld, wir müssen Hochschulen draufkriegen und so weiter, wir haben Investoren drin, es macht ja auch mega Bock. Also abschalten vom Kopf her könnte ich nicht, würde ich aber schon gern.
Würdest
das
du
ist
gern,
ja
ne?
das,
genau, das
wo
war
du,
ja die Frage,
wo du hin möchtest, genau. Ja. Würde ich schon wieder können wollen, ja. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will morgen jetzt abschalten, ich will gar nichts machen, sondern ich würde mir gern wünschen, dass ich mal eine Woche nicht so viel denken muss und es trotzdem gut funktioniert.
Ja.
So, und deswegen kann ich dich da sehr gut verstehen, wenn du sagst, du machst ja auch nochmal richtig viel auf beruflicher Seite, ne? Da ist jetzt nicht das Kind das Ding, sondern deine anderen Aktivitäten, was ja auch wirklich bemerkenswert ist, und da musst du ja auch sehr viel denken, ne?
Ja.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass du sagst, boah, diese eine Woche, da freue ich mich drauf, hast du auch verdient.
Ich kann auch ehrlicherweise auch nicht länger als eine Woche, das merke ich immer, also zum einen, weil mir dann auch langweilig wird, das merke ich auch, also ich muss dann halt auch was machen, aber mal so wirklich, weil ich das auch wirklich sehr lange nicht mehr hatte, wo ich wirklich so gesagt habe, okay, eine Woche, nichts, so wirklich nur hinlegen, schlafen, trinken, essen, bräunen, schwimmen sozusagen, ja, vielleicht ein bisschen Sport dazwischen, that's it, ne? Aber das fand ich einfach spannend, weil das halt wirklich so durch diese Studie auch nochmal untermauert wurde, dass diese äußeren Faktoren, die durch Pandemie etc. das dann nochmal weiter getriggert haben, das natürlich super anstrengend war für die Leute.
Ne? Und weißt du, was ich glaube? Da bin ich felsenfest von überzeugt. Mhm. Wenn die Leute sagen, ich brauche mental mehr Entspannung, dann meinen die, ich will einfach mal offline sein.
Ja.
Dieses ständig online, Social Media, Fear of Missing Out und diesen ganzen Schwachsinn, was ja jeder von uns hat. Das ist einfach Stress pur, Also dieses ständig, habe ich eine Nachricht bekommen, bin ich erreichbar, ich muss antworten und sowas, das ist ja sowas von behindert. Und ich glaube, davon wollen die meisten auch einfach mal Abstand haben, Im Urlaub einfach mal sagen, Handy aus, nix davon, danach geht's dir besser, das ist halt so.
Ja, absolut.
Und das hängt, glaube ich, auch sehr viel damit zusammen.
Das glaube ich auch, das wäre ja so, auch sowieso ein ganzes Thema für sich selbst, wenn man darüber redet, was das für eine Auswirkung auf uns hat, ne? Und wie abhängig wir davon sind, positiv wie negativ natürlich, ne?
Ja, definitiv.
Ja, ja. Ja, schön, meine Liebe. Das war doch wieder mal ein schönes Gespräch, oder?
Was sagst du? Sehr. Hat mir sehr gefallen.
Ja, sehr inspirierend, würde jetzt Markus Lanz sagen. Ah, das war wieder sehr, sehr inspirierend. Sehr inspirierend mit dir, Richard.
Danke, Markus. Danke.
Ja, Leute, wie immer, denkt dran, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Themen habt, die wir besprochen haben, irgendwelche Kommentare, Anmerkungen, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und generell gilt, wenn ihr uns noch nicht irgendwie bewertet habt oder geshared habt, macht das gerne. Dann spreadet ihr das Word sozusagen, Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, meine Liebe, oder?
Ganz genau. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Mach's gut. Bis dann, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.